Herzlich willkommen. Das hier ist eine Freundschaftsfolge der beiden Psychiatrie-Podcasts Jung und Freudlos mit Sebastian und Christa. Hallo.
Hallo.
Hallo, Jan.
Und dem Psychkasten mit Jan. Hallo. Ich freue mich total, dass wir uns wieder zusammen unterhalten. Der letzte Podcast war total spannend, den wir zusammen aufgenommen haben. Wir haben ein Fallbeispiel genommen und an dem die Theorie und auch das praktische Vorgehen besprochen. Und die Leute fanden es super interessant. Und wir haben uns heute entschieden, das Thema Autismus-Spektrumstörung, Diagnostik hauptsächlich und Therapie dieses Krankheitsbildes zu besprechen. Also, los geht's. Also, wir haben uns überlegt, wir wollen erstmal ein bisschen was zu den Begriffen Autismus-Spektrumstörung und der Diagnostik sagen, bevor wir so richtig mit einem Fallbeispiel starten. Aber also fangen wir mal nochmal eine Runde vorher an. Sebastian, du bist jetzt in der Praxis tätig. Ist das denn ein Thema, das häufig nachgefragt wird, oder ist das rein akademisch hier, dieses Thema?
Nee, es ist wirklich wahnsinnig häufig nachgefragt und gerade auch hochgradig relevant. Ich bin ja auch recht frisch in meiner Praxis und mache viel ADHS-Diagnostik und wusste schon auch immer ein bisschen um die Problematik rund um Autismus-Spektrumsdiagnostik, und das ist wirklich ganz, ganz, ganz viel Bedarf da. Und ich hatte sehr lange eigentlich gedacht, nee, ich möchte da erstmal die idealen Strukturen für etablieren, und kann aber direkt schon mal sagen, so, boah, da ist mir keine Zeit für geblieben, ich bin schon mittendrin, schneller als es mir lieb war. Ja.
Und in der Klinik, Christa, wie sieht's bei euch aus? Kommen Patienten mit der Fragestellung?
Ja, total. Also wir erleben auf Station häufig, auch dass wir dann häufig eine Diagnostik in die Wege leiten. Und auch in der Praxis werden wir im Moment wirklich überschwemmt mit Diagnostikanliegen und Fragestellungen, auch weil sich da, glaube ich, die Strukturen gerade sehr ändern. Also das war ja was früher in den Praxen nicht so präsent war, weil man da immer an spezialisierte Zentren verweisen konnte, und jetzt ist das was einfach viel mehr in der Breite ankommt und auch bei den Niedergelassenen viel mehr eine Rolle spielt, und da reichen uns echt viele Anfragen.
Ja, und die gleiche Beobachtung mache ich auch hier bei uns in der Klinik, aber auch in unserer Ambulanz. Früher kamen so wenig Leute, dass man noch halbwegs durchkam. Mitgehen sie an die nächste Uniklinik in die Spezialsprechstunde, vielleicht haben sie Glück mit dem Termin. Heute sagen die Leute, ich habe schon alle Unikliniken in Deutschland angesprochen, mein erster Termin wäre nächstes Jahr im Februar. Also sie müssen sich drum kümmern, ob sie wollen oder nicht, und das stimmt ja auch irgendwie. Also und da durch Social Media oder was immer, durch die erhöhte Aufmerksamkeit, gibt es eben auch mehr Nachfragen. Also zum Glück oft passende Nachfragen. Manchmal ist es auch eine andere Krankheit mit ähnlichen Symptomen, aber die Nachfragen sind auch mehr geworden. Also ich stelle das auch fest. Ja. Wir machen es in der guten alten Sitte. Wir fangen mit einem Fallbeispiel an. Und zwar einem Fallbeispiel, das ich wieder frei erfunden habe, das ich aber genauso hätte darstellen können und das ein ziemlicher Mittelwert von dem ist, wie sich Patienten oft darstellen. Also ich schilder das jetzt so, wie wenn diese Patientin zu uns in die Ambulanz gekommen wäre. Eine 25-jährige Patientin, die Mathematik studiert und in ihrem Studium gut zurechtkommt. Die hat auch eine Partnerschaft und kommt eigentlich damit auch gut zurecht. Sie stellt aber gerade in interpersonellen, herausfordernden Situationen zunehmend fest, dass sie da total erschöpft ist, wenn sie das erlebt, und dass sie sich sehr zurückziehen muss, wenn sie zu viel davon hat. Und das ist der Grund der Vorstellung. Und wenn man mit ihr spricht, dann vermeidet sie den Augenkontakt. Und wenn man sie ein bisschen befragt, was sie gerne macht, dann sagt sie, Mathematik ist ihr absolutes Hobby. Das kann sie total gut machen. Das kostet sie auch keine Kraft. Da ist sie auch sehr gut. Deswegen studiert sie das auch. Aber in zwischenmenschlichen Interaktionen muss sie sich doch sehr bemühen, sich so zu verhalten, wie die anderen das von ihr erwarten. Dann geht's eine Zeit, aber dann ist der Akku auch irgendwann leer. Das ist ja so eine. Und sie hat auf TikTok gesehen, das könnte doch ein Autismus sein. Jetzt will sie es mal wissen. Ist das jetzt ein Autismus oder nicht? Also so kommen ja Leute zu uns. Das ist ja jetzt nicht allzu kreativ erfunden, sondern das ist ja eine häufige Situation in unterschiedlichen Varianten. Und wir müssen jetzt nicht lange eine Umfrage machen. Das erste ist ja die Anamnese. Ich habe jetzt so ein bisschen die Fallvignette beschrieben, aber als erstes, bevor man zur Testung kommt, will man ja ein bisschen mehr zur Anamnese wissen und rausfinden, passt das klinisch jetzt wirklich zu einem Autismus oder nicht? Was könnte noch eine Rolle spielen und was frage ich noch so ab? Jetzt will ich mal so euch beide fragen, was würdet ihr denn konkret jetzt in der Anamnese nachfragen? Was gibt euch wirklich Hinweise, ob es das ist, ob es eine ADHS ist, ob es eine soziale Angst ist? Was kommt alles noch in Frage? Und welche Fragen helfen euch, bevor ihr mit der Testung anfangt, rauszufinden, in welche Richtung das geht?
Also ich würde da, glaube ich, im ersten Schritt nochmal so ein bisschen differenzieren zwischen so Screening-Fragen und diesen Verdacht zu erhärten und dann so einer ausführlichen Anamnese, wo es ja dann zu anderen Aspekten, wie zum Beispiel ADHS, geht. Und erstmal bei dem Screening geht es ja erstmal nur drum, ist da genug vorhanden, dass man sich das mal ein bisschen genauer angucken sollte, ne? Und da hat das ja jetzt schon so ein paar Hinweisdinge genannt, eben mit diesen Überforderungserleben in sozialen Situationen oder dass es halt irgendwie schnell zu viel ist, oder Unsicherheiten. Und ich finde, was da so ein Marker ist, den ich immer irgendwie niederschwellig irgendwie mit anbringe, ist so diese Reizüberflutung. Also ich habe bei mir in der Klinik im Zimmer auch so ein Deckenlicht, was vielen dann irgendwie zu hell ist. Also das ist dann schon mal sowas, wo man niederschwellig fragen kann, ist das irgendwie gerade zu hell, soll ich es ausmachen, geht es? Aber auch so sind Sachen oft zu hell, zu laut. Wie wird Kleidung am Körper erlebt? Das ist sowas, was ich finde, was ein ziemlich sicherer Marker dafür ist, weil wenn das verneint wird, dann kann man eigentlich die Diagnostik auch relativ schnell aufhören.
Ja, das sind sehr gute Fragen. Sag uns nochmal 5 Beispiele, was du konkret abfragst, weil die sind sehr hilfreich.
Also zum Beispiel, was so visuelle Reize angeht, ob Sachen schnell zu hell sind oder als zu bunt erlebt werden. Dann gibt es ja auch bei der ausführlichen Anamnese so die Frage, ob man irgendwie in Fotos oft blinzelt oder öfter eine Sonnenbrille trägt als andere zum Beispiel. Ob irgendwie Geräusche als zu laut empfunden werden, die andere irgendwie noch ganz normal finden oder ob die Leute das Gefühl haben, auch Geräusche wahrzunehmen, wie zum Beispiel so konstante Geräusche von der Heizung oder irgendwie PC, der läuft, die was andere gar nicht wahrnehmen würden, und wie viel Stress damit verbunden ist und auch so taktile Reize. Also das ist klassischerweise so Kleidung am Körper, da kann man zum Beispiel nach diesem Schildchen auch fragen, wo die Waschanleitung draufsteht. Das erleben viele als sehr aversiv, oder eben so leichte Berührungen in der Straßenbahn, wenn jemand so an einen kurz streift oder wenn man irgendwie von Freundinnen irgendwie berührt, umarmt wird und sowas.
Ja, das sind ziemlich sensitive Fragen oder wie heißt das? Nee, spezifische Fragen für Autismus-Spektrum-Störung. Damit kriegt man Punkte in diese Richtung, ne? Sebastian, was fragst du in diese Richtung?
Total, also finde ich richtig gute Fragen, habe ich auch gleich richtig was gelernt. Also meine Vorgehensweise in so einer Situation ist tatsächlich die, dass ich mich da versuche, erstmal in meiner Hypothesenbildung noch zurückzuhalten, sondern erstmal viel ungefilterte Informationen zu sammeln. Und ich gehe da meistens erstmal entlang des Leidensdrucks vor und schaue, was ist eigentlich gerade das, was die Person am meisten beschäftigt, am meisten stört. Ich schaue, wann hat das angefangen? Ja, gab es mal eine Zeit ohne diesen Leidensdruck? Das ist für mich schon mal sehr aufschlussreich, weil ich versuche auch die Kanäle offen zu halten in Richtung anderer Diagnosen. Depressionen können häufig auch einen autistischen Phänotyp so verursachen, ja, also Reizüberflutung, Ängstlichkeit, wenig soziale Energie, schnelle Erschöpfung in solchen Kontexten gibt es auch in dem Kontext, ne? Wir haben natürlich auch die soziale Phobie, die man da, finde ich, zwar relativ rasch von abgrenzen kann und aber zumindest ist es auch was ich mir dann versuche nochmal so ein bisschen anzuhören, ja, ist das, in welchen Situationen tritt das eigentlich auf und ist das zum Beispiel über den Tag gleich verteilt? Ist das reproduzierbar? Ja, eine soziale Phobie zum Beispiel tritt sehr reproduzierbar in sozialen Situationen auf, mit gewissen Einschränkungen natürlich. Auch das ist immer nochmal eine Kraftfrage. Aber eben, was ich jetzt zum Beispiel bei Autismus ganz häufig beobachte, ist es, dass es eben diese Energie gibt. Und wenn die Energie leer ist, dann mehren sich die Symptome. Und ansonsten habe ich für mich auch erstmal so einen Leitfaden, dass ich sehr systematisiert Vorbehandlungen abfrage. Ja, vielleicht ist da ja einfach auch schon vieles mal entdeckt oder diagnostiziert worden, wo ich jetzt gar nicht das Rad neu erfinden muss oder sollte. Ich mache eine überfliegende Biografie, ich mache eine somatische Anamnese, guck, was gibt's auch an körperlichen Erkrankungen. Ich erhebe systematisch einen psychischen Befund und versuche damit vor allem erstmal so das formale Denken zu prüfen, Angst, Zwangssymptome zu prüfen, den Affekt mir anzuschauen und natürlich auch psychotische Symptome zu erfassen, wenn da welche sein sollte. Das kann dann je nachdem sehr kompliziert werden und das Vorgehen ist auch einigermaßen zeitintensiv, muss ich sagen. Es ist dann häufig so, dass ich einen Folgetermin brauche, um dann spezifischer auf sowas einzugehen. Aber ich habe häufig dann nach dieser Zeit auch die Gelegenheit, sehr gut zu beobachten, wie mein Gegenüber funktioniert und kann auf die Blickführung achten, ich kann auf die Sprachmelodie achten, ich kann auf die Sprache, also so die Pragmatik, die Logik hinter der Sprache achten. Ich bekomme inhaltlich auch mit, was sind so die Themen, geht es um die Störung von Abläufen, von Ritualen, um Festhalten an Routinen, das nicht möglich ist, geht es um Missverständnisse im sozialen Kontext etc. ppp. Und habe so ganz gute Erfahrungen damit gemacht, muss allerdings auch sagen, es ist zeitintensiv, aber mein Anspruch in der Situation auch immer erstmal noch offen für die Differentialdiagnose zu bleiben. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass man das ganz gut spüren kann, wenn man eine Weile mal mit AutistInnen gearbeitet hat, dass man einen Eindruck bekommt, ob es sich darum handeln könnte. Und wenn es dann so ist, dann schlage ich eben auch vor, da jetzt tiefer einzusteigen und dass wir uns das dann gemeinsam näher anschauen.
Ja, also du hast natürlich völlig richtig gesagt, erstmal die breitere Anamnese und die breitere Beschwerdebildschilderung sich anhören. Das ist richtig klar. Und du hast aber auch, also wir hatten ja eben schon genannt, so taktile Überreizung. Und du hast zwei Symptome genannt, wo wir auch wieder prüfen können, was würde davon dann auf Autismus einzahlen und was auf was anderes. Also zum einen hast du das mit dem Blickkontakt genannt. Das müssen wir jetzt mal besprechen. Das hilft alles nichts, da müssen wir was zu sagen. Also wie spezifisch ist das denn für einen Autismus und bei welchen anderen Krankheiten kann es das auch geben, dass der Patient den Untersucher nicht so gerne per Blickkontakt anguckt?
Das ist tatsächlich so spezifisch nicht und das ist bei allen Screening-Aspekten tatsächlich so, ne? Also wir können so ein bisschen, also das betrifft jetzt alles auch, was ich eben gesagt habe, irgendwie auch Schildchen in der Kleidung können Leute aus unterschiedlichsten Gründen irgendwie nicht mögen. Sondern da geht es erstmal so drum, überhaupt zu gucken, sind denn so ein paar Marker vorhanden, dass man sich das dann nochmal genauer anguckt. Und was die Spezifität angeht, muss man wirklich nochmal sehr genau gucken, weil eigentlich jeder Aspekt, den man diagnostisch abfragt, auch erstmal irgendwie anders verortet sein kann oder andere Ursachen haben kann. So ist das mit dem Blickkontakt zum Beispiel auch, ne? Also das können irgendwie, das kann mit einer ADHS zusammenhängen, dass Patienten mit einer ADHS es schwierig finden, Blicke auszuhalten oder Blickkontakt zu modulieren auch, dann vielleicht zu kurz oder zu lange auch Blickkontakt halten oder das rückgemeldet bekommen haben. Und dann kommt man schnell in so Situationen, wo das dann so ein bisschen mechanisch ist. Also auch wenn man zum Beispiel in der Kindheit soziale Ängste hatte und dann aufgefordert wurde, in die Augen zu gucken, dann kann das was sein, was eben nicht mehr so intuitiv abläuft, sondern was man irgendwie früh gelernt hat zu steuern oder irgendwie zu kompensieren oder irgendwie in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und dann kann das schnell unnatürlich wirken oder irgendwie als unangenehm empfunden werden. Also da gibt es eigentlich für alle Symptome irgendwie differenzialdiagnostisch nochmal irgendwie sehr tiefgehende Abwägungen.
Das ist richtig. Also auch Menschen mit einer sozialen Phobie gucken manchmal nicht gerne in die Augen. Ich habe allerdings oft das Gefühl, wenn man dann nachfragt, sie gucken mir jetzt in die Augen, müssen sie sich darauf konzentrieren? Mussten sie das erlernen, dass andere Menschen das mögen oder fällt ihnen das leicht? Dann sagen die nicht-autistischen Patienten am ehesten, was meinen sie jetzt? Wie, ja, ich gucke sie doch an. Während die Autisten sagen, ja klar, das mache ich, das ist ein bisschen anstrengend, aber sie erwarten das von mir. Und übrigens, ich gucke ihnen zwischen die Augen und ein bisschen darüber, das ist mir auch angenehmer, aber das merken sie nicht. Ja. Und wenn man so eine Antwort kriegt, dann denkt man sich schon, ja, das hört man nicht so oft von einer sozialen Phobie. Also dann weiß man einen Punkt in diese Richtung. Aber das ist auch nur ein Punkt, ne? Also am Schluss muss man sich ein klinisches Bild machen. Wie du sagst, alles kann es bei allem geben. Aber wir suchen ja, was macht überhaupt Punkte?
Aber das ist ein super wichtiger Punkt. So an dem Beispiel mit dem Blickkontakt eben nicht nur zu fragen, wie ist es, sondern auch, wie kommt es dahin? Das ist bei dem sozialen Verständnis zum Beispiel nochmal sehr stark so, dass Autistinnen dann schon zum Beispiel beschreiben können, ja klar, ich weiß dann, was die Person meint. Und wenn man fragt, wie kommt es dahin, dann zum Beispiel erfährt, dass der Weg dahin sehr gelernt ist oder dass man sagt, ich habe das dreimal krachend falsch gemacht und dann haben mir Leute gesagt, ey, so kannst du es doch nicht machen und dann habe ich gelernt, aha, so kann ich das also nicht machen. Das sind so diese, wo wir ja gleich auch nochmal wahrscheinlich drauf kommen, diese Kompensationsmechanismen, dass es auf einmal auf der einen Seite so ein Verhalten gibt und auf der anderen Seite es aber auch immer lohnenswert ist, wie zu fragen, wie kommt es denn zu diesem Verhalten? Und da ist es zum Beispiel mit diesem mit dieser Frage, wo gucken Sie denn genau hin, wenn Sie mir in die Augen gucken? Ein ganz wichtiger Punkt, weil dann eben sehr oft die Antwort kommt von wegen, ich gucke so zwischen die Augen oder an die Nasenwurzel und auf gar keinen Fall in die Augen, weil mir das zu unangenehm ist.
Oder linkes Auge.
Ja, das ist auch interessant.
Und die neurotypische Antwort ist so, in die Augen. Ja, da ist gar kein Verständnis für die Frage eigentlich da.
Ja, sehr interessant. Und Sebastian, du hattest eben was gesagt zu den unterbrochenen Routinen. Also wenn zum Beispiel der Ort ein anderer ist als geplant oder der Ort gewechselt werden muss oder eine andere Routine gewechselt werden muss, da hast du angerissen. Erzähl mal, was würde da für dich ein Hinweis sein, dass es in Richtung ASS gehen kann?
Also ich hatte neulich einen sehr einprägsamen Fall und da ging es darum, dass der Freund in der gemeinsamen Wohnung die Besteckschublade falsch eingeräumt hat und dass das dann zu einer riesigen Krise geführt hat. Und da habe ich schon gedacht, das ist wirklich, das ist sehr deutlich, ja, die Unordnung oder die neue Ordnung, die in der Besteckschublade hat für so viel Irritation gesorgt, ne, dass es dazu wirklich einer ernsthaften psychischen Belastung gekommen ist. Aber das geht auch auf kleinerem Level. Also zum Beispiel, wenn es im Tag eine unvorhergesehene Umstellung gab, ja, irgendwie ein Termin, der angesagt war, findet nicht statt, ja, oder es ist eine neue Kollegin da oder die Vorlesung wird von einem Ersatzdozenten gehalten oder ähnliches, ja, dann führt das zu überproportional viel Stress, weil Autistinnen ein sehr großes Bedürfnis nach Strukturen oder Routinen haben können. Wir reden immer über die breite Masse, nicht jeder Fall trifft auf jedes Individuum zu. Und diese Flexibilität auf unterschiedliche Anforderungen dann auch schnell zu reagieren, die ist nicht so gegeben. Das ist dann ein enormer Kraftaufwand und das kann kompensiert werden. Deswegen ist das nicht immer dann auch etwas, was zu einem Problem führt. Aber es ist was, was wirklich viel Energie zieht. Und die Kunst ist, das so ein bisschen herauszuarbeiten. Ja, hat jetzt diese Störung des erwarteten Tagesablaufs dazu geführt, dass sie da ganz, ganz viel Energie verloren haben und dass daraus ein größeres, vielleicht auch ein kleineres Problem entstanden ist. Aber auch ein kleineres Problem ist relevant, weil es dieses Muster sichtbar.
Da gibt's so diese nette Frage beim Anziehen morgens, welcher Socken als erstes angezogen wird.
Ja.
Und da sind so die meisten Nicht-Autistinnen, gucken einen groß an und sagen, weiß ich doch nicht, oder versuchen sich zu erinnern. Und viele Autisten können dann ganz schnell sagen, ja klar, der Linke. Und wenn man dann eben fragt, was, wenn ich sie jetzt bitten würde, morgen mal den Rechten anzuziehen, was wäre denn dann? Dann würden eben auch viele Nicht-Autisten sagen, es ist mir ja egal. Und Autistinnen würden vielleicht dann eher antworten mit, nee, warum sollte ich das machen? Und ja, es wäre kein Problem, es würde mir vielleicht 2 Stunden noch ein komisches Gefühl machen, aber dann wäre es auch gut. So.
Ja.
Also so dieses Unterbrechen von Routinen, dass das wirklich in sich Stress macht. Das muss man so ein bisschen abgrenzen von so Menschen mit ADHS zum Beispiel, die auch gestresst sind, wenn man sie aus ihren Routinen unterbricht, aber eben weil die diese Routinen brauchen, damit das völlige Chaos ausbricht. Wenn sie sagen, ich habe so morgens meine Routine und wenn die unterbrochen wird, dann ist die Gefahr relativ groß, dass ich irgendwie ohne Zähneputzen aus dem Haus gehe, weil ich dann irgendwie diese Ordnung nicht mehr so habe. Ist es bei Autistinnen so, dass eigentlich dieses Unterbrechen von Routinen so ein inneres Gefühl von Schiefigkeit macht, also dass sich das wirklich in sich falsch anfühlt oder irgendwie unangenehm ist, ohne dass da jetzt irgendwie was draus resultieren würde oder eine äußere Struktur dann ins Wanken gerät.
Genau.
Super interessant. Welche Fragen helfen euch noch, Punkte zu sammeln für, das könnte in diese Richtung gehen?
Also ich frage immer relativ schnell schon in die Kindheit hinein, weil sich bei Autismus ja um eine längsschnittliche Diagnose handelt, also die muss eben schon auch im Kindheitsalter gegeben sein und ich versuche dann relativ schnell mal so Kindergartenalter, Grundschulzeit abzuscreenen und zu gucken, gab es da so soziale Auffälligkeiten. Auch da haben wir natürlich jetzt keine 100%ige Genauigkeit, aber fragt zum Beispiel, wie haben Sie im Kindergarten gespielt? Haben Sie eher alleine gespielt? Haben Sie für sich gespielt? Ja. gab es da schon Schwierigkeiten damit, wenn zum Beispiel auf dem Weg zum Kindergarten ein anderer Weg genommen wurde? Gab es Vorlieben für bestimmte Kleidung, die nicht getragen werden konnte? Gab es Auffälligkeiten beim Essen? Ne? Haben Sie nur ein Essen gegessen? Wie war es mit Berührung? Ja, war das schwierig für Sie? Ja, wenn Sie unvorhergesehen angefasst wurden, ja, muss man das eigentlich ankündigen, so einen Körperkontakt? Und ich könnte die Liste jetzt noch lang fortsetzen. Wir befinden uns vielleicht schon ein bisschen im Bereich der also wirklich spezifischen Diagnostik dann. Meistens picke ich mir so ein paar Punkte raus, die in der Anamnese dann schon auffällig waren und gucke, ne, ist das in der Kindheit eben auch so vorhanden gewesen und ist dieses Kriterium Längsschnitt damit auch gegeben.
Okay, wie sieht's mit dem Thema Spezialinteressen aus? Wie viel Früchte trägt das bei euren orientierenden Befragungen?
Erstmal vielleicht auch als solche gar nicht so wahrgenommen oder eingeordnet wurden. Also dass man ja, glaube ich, mit dem Stichwort Spezialinteressen dann häufig verbindet, irgendwie so Stadtpläne auswendig lernen oder die Älteren werden es noch kennen, Telefonbücher oder sowas. Und dass das aber gar nicht irgendwie so ganz nerdig oder abgedreht sein muss. Und da kommt dann häufig, wenn man tiefer nachfragt, schon auch mal viel, dass sich zum Beispiel Patientinnen auch in der Kindheit wahnsinnig für bestimmte Tiere interessiert haben oder Harry Potter ist so ein Ding. Also dass es immer wieder Themen gab, wo die Leute dann total abgetaucht sind und wirklich auch eine richtig krasse Expertise haben. Das ist irgendwie, ist ganz nett, weil das nämlich auch gleich auch eine Ressource ist. So. Also ich wollte gerne mit beschäftigen.
Also das merke ich auch. Bei Kindern ist es vielleicht bizarrer. Ich habe bei Erwachsenen manchmal die Situation, dass ich dann frage, haben Sie irgendwelche Spezialinteressen? Und dann sagt der Patient nein. Und dann sage ich, ja, womit beschäftigen Sie sich denn so einen ganzen Tag? Und dann ist die Antwort vielleicht, ja, ich promoviere zum Thema Magnetresonanzen und auf ResearchGate dominiere ich das Feld. Das ist halt meine berufliche Ausrichtung. Was ist es ja jetzt kein Spezialinteresse oder nicht? Und dann denke ich mir so, ja, nee, das ist eigentlich ganz gut, wenn Sie da drin arbeiten und den ganzen Tag sich damit beschäftigen, das auch super finden. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das ein Spezialinteresse ist. Ja, das muss jetzt kein Hinweis auf den Autismus sein. Andererseits, wenn man auf ResearchGate das Feld Magnetinterferenzen, das habe ich jetzt erfunden, dominieren will, dann ist es nicht schlecht, wenn man eine Persönlichkeitsstruktur hat, die einem erlaubt, 16 Stunden am Tag sich dafür zu begeistern. Ne? Dann manchmal weiß man es nicht. Aber Fragen tut man schon. Manchmal hilft es so halb, manchmal hilft es auch nicht so besonders.
Genau,
aber bei Erwachsenen sind die oft sozial eben viel akzeptierter. Das Komische, ich kann den Straßenatlas abmalen, das gibt's auf YouTube, das gibt's in der Realität, glaube ich, nicht so häufig. Aber es gibt manchmal Sachen, die gehen heimlich doch als Spezialinteresse durch, sind aber sozial hundertprozentig akzeptiert.
Ja. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so entscheidend, weil man es, glaube ich, auch gar nicht quantifizieren kann. Also ab wie viel Stunden Beschäftigung gilt es denn als Spezialinteresse? Oder wenn ich mich beruflich mit irgendwas beschäftige und irgendwie haben wir ja auch alle unsere Spezialinteressen, sonst würden wir jetzt hier auch nicht sitzen und den Podcast machen.
Ups.
Und das ist letzten Endes, glaube ich, auch nicht so das Kriterium, was dann hinterher entscheidend ist für die Vergabe einer Diagnose oder nicht. Es ist, glaube ich, irgendwie ganz gut mal nachzufragen, weil das häufig dann da doch mehr hinterliegt irgendwie, als die Leute so selber wahrnehmen. Dann sagen, ich interessiere mich total für Steine und weiß da total viel drüber. Aber ansonsten würde ich das, glaube ich, auch eher so als auch andocken an Ressourcen und Fähigkeiten sehen.
Wer fragt nach Konkretismus und lässt sich Sprichwörter erklären, wie der Apfel fällt nicht weit vom Stamm?
Also das ist ein meiner Lieblingsbereiche, weil es einfach auch häufig total spannend und interessant und unterhaltsam für beide ist. Ich verwende immer sehr, sehr gerne den Spruch, da werden nachts oder abends die Bürgersteige hochgeklappt, weil es nicht so herkömmlich im Gebrauch ist. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder während Klaus was jetzt noch nicht mit Steinwerfen sind, häufig schon so stark erlernt und internalisiert, dass das ganz schwierig ist, da rauszuarbeiten, wie das mal ursprünglich verstanden wurde. Also Kern der Frage ist ja, dass die Sprachpragmatik eine andere ist, also dass der Weg zum Verstehen von bildlicher Sprache weiter ist und dass viele AutistInnen eben erstmal dann auch tatsächlich ja, beim Glashaus ein Klirren im Kopf zum Beispiel haben oder ein Filmchen vielleicht sogar sehen von der Situation und tatsächlich erstmal konkret an die geschilderte Sache denken, ja, und sich die soziale Bedeutung erst so auf dem zweiten Weg erschließt. Ja, das kann bei sehr intelligenten Menschen sehr, sehr schnell gehen, so dass man diesen Ping dazwischen vielleicht auch gar nicht gut erfassen kann. Und bei dem von mir angesprochenen Beispiel mit den hochgeklappten Bürgersteigen, ja, dann, das kennen nicht alle und dann erwische ich sie manchmal, dass sie dann tatsächlich sich darüber Gedanken machen, wie könnte die Mechanik funktionieren und was ist der Grund, ja, warum man die Bürgersteige hochklappt, ja, ist dann mehr Platz für die Autos und das ist...
Also das finde ich super interessant, ja, dass du das sagst, weil ich dachte, ich sei der Einzige, der das sich so zusammengeknobelt hat, weil der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, da ist mir noch keiner untergekommen, der das nicht kann. Wenn jemand das konkretistisch auslehnt, legt, das machen ganz akut kranke Schizophrene manchmal. Da kann man vielleicht das noch haben. Aber Menschen mit einer ASS, die können das Sprichwort auf jeden Fall erklären. Man muss wirklich was nehmen, was so selten gefragt wird und auch so ein bisschen komisch ist, dass man erstmal mitbekommt, dass diese Räder länger rattern, wie du sagst. Genau. Also das finde ich einen richtigen Hinweis, ja.
Und es ist manchmal echt interessant, weil auch gerade bei den bekannteren Redewendungen ja viele dann sagen, ja klar, das kenne ich. Und wenn man dann aber fragt, können Sie es mir mal erklären, dass dann doch etwas holprig ist oder irgendwie so klar wird, so ganz irgendwie ganz smooth ist es irgendwie doch nicht.
Ja. Wobei, das wird ja auch in den strukturierten Fragebögen dann manchmal befragt, da ist das Setting so ein bisschen passender. Wenn man das so vielleicht mit drei Leuten im Aufnahmegespräch fragt, dann kann das so ein bisschen bloßstellend wirken. Da muss man echt aufpassen, dass man das nur dann macht, wenn schon ein bisschen die Situation locker und positiv ist. Man darf das nicht früh fragen und dann sagen, sie haben das Sprichwort verstanden. Also das ist irgendwie, muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wenn man es fragt. In einem Interview geht's dann zur Diagnostik, da kann man es fragen. Und da finde ich, da kriegt man dann daraus ja auch manchmal Punkte.
Total
was noch?
Richtig.
Also wir machen den Teil hier ausführlich, aber ich finde es super interessant und da kann man sehr viel lernen. Ich lerne gerade viel von euch. Erzählt mal, was fragt ihr noch und wo denkt ihr, könnte was sein?
Also es gibt so nach so einem ersten Screening hangeln wir uns immer auch anhand, also an so Listen entlang. Also wir haben hier in der Klinik so eine Anamnese von ehemaligen Oberarzt bei uns, dem Andreas Riedel, der das mal sehr ausführlich zusammengestellt hat. Das ist unsere berühmte 11-Punkte-Liste, die wir irgendwie sehr gerne benutzen, wo man dann wirklich anhand von so sehr konkreten Alltagssituationen sich so durchfragt. Und es gibt aber auch zum Beispiel gibt's ein Autismusnetzwerk in Berlin, die auch so einen Leitfaden zur Verfügung stellen, den man auch online abrufen kann. Und das sind dann sehr, sehr konkrete Fragen. Also das, was Sebastian zum Beispiel meinte mit so Routinen und Ritualen, sowas, das ist dann sehr runtergebrochen auf so konkrete Alltagssituationen. Also ich glaube, dann hat man dann so ein bisschen auch so das, was man persönlich irgendwie ganz gerne fragt, zum Beispiel immer so bei so Gleichförmigkeit oder ich hatte immer so die Frage, weil sich ja viele Eisdielen so einen Sport draus machen, immer irgendwelche abgefahrenen Eissorten irgendwie rauszubringen. Das finde ich zum Beispiel irgendwie eine ganz nette Frage, dann zu fragen, irgendwie sind sie dann so eine Person, die dann irgendwie Salzkaramell mit Macadamia Crunch irgendwie unbedingt ausprobieren muss? Oder sind es eigentlich immer so dieselben Eissorten, die sie gern nehmen, sowas? Also.
Ja. Ich will das verlinken. Also, wenn das öffentlich ladbar ist, dann will ich das verlinken, weil das ist sehr hilfreich. Und dann wechseln wir jetzt mal zu den Fragen, die man stellt, um die Differentialdiagnosen abzugrenzen. Also zum Beispiel eine soziale Phobie oder eine Zwangserkrankung oder einfach kein Autismus. Was fragt ihr, um rauszufinden, bin ich hier oft, also geht's eigentlich in eine andere Richtung? Was zum Beispiel ist ein Unterschied bei der sozialen Phobie? Was antworten nur die Patienten, aber nicht die ASS-Patienten?
Also bei der sozialen Phobie ist ja so ein Leitsymptom, die Angst vor Bewertung in sozialen Situationen. Und es ist dann was ich spezifisch abfrage und frage, wenn Sie jetzt auf Menschen treffen, ja, was ist da Ihre Sorge, was ist Ihre Angst? Und bei einer sozialen Phobie kriege ich meistens eine relativ spezifische Antwort auf die Frage. Ja, ich könnte mich blamieren, die könnten schlecht von mir denken, die könnten Dinge an mir bemerken, die total peinlich sind. Ich habe Angst, ich kriege hier eine Panikattacke und kotzt gleich auf dem Boden. Also es sind viele denkbare Szenarien, aber meistens sind sie relativ konkret ausformuliert im Kopf und sind sehr verursachend für die Angst. Und bei AutistInnen ist es viel unkonkreter. Ja, es ist ein Unbehagen auf mehreren Ebenen und es ist manchmal gar nicht mal so ein klares Unbehagen, sondern wie wir schon gehabt hatten, auch so eine Energiefrage, ja. Und es gibt auch Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen, die gibt es auch bei der sozialen Phobie. Natürlich gibt es da auch so Safe Spaces, in denen die nicht auftritt. Aber die soziale Phobie haben wir ja dann, die entsteht ja irgendwo in irgendeinem Kontext, in einem sozialen Kontext, weitet sich von dem dann auch aus, aber dieser Kern dieses Ursachengebietes findet man meistens schon raus, wenn man eben fragt, so wo tritt das auf, wann ist das erste Mal passiert, ja, und hat sich dann auch ausgeweitet. Ja, ist auch der zeitliche Verlauf, der die Unterscheidung darstellt. Eine soziale Phobie, das ist eine Angsterkrankung, die eine Dynamik hat, die beginnt meistens klein und wird größer. Und das sehe ich bei Autismus eben nicht so in der Form.
Ja, ich finde auch diese Komponente, wie viel schlimmer wird's, wenn der Rahmen größer wird, ist gut abzufragen. Mhm. Also jemand mit einer sozialen Phobie, wenn man dem sagt, kannst du einen Vortrag über Tulpen halten vor 3 Freundinnen, dann sagt er, ja, das will ich wohl hinkriegen. Und vor 30 Unbekannten, ja, da hätte ich aber Angst. Und vor 300 Fachbotanikern, ja, dann Katastrophe. Das ist ein klarer Hinweis auf eine soziale Phobie, während Leute mit einem Autismus würden wahrscheinlich sagen, naja, wenn ich also alle botanischen Details nennen soll, das kann ich entweder vor 3 oder 300, dann nenne ich halt die Details. Spaß macht mir beides nicht. Aber gut, dann sage ich die halt. Da kriegt man
vielleicht sogar eher vor 300, raus, wenn sie dann wissen, dass keine Rückfragen kommen, als in einem Gespräch zu dritt.
Das stimmt schon. Also beiden ist es wahrscheinlich vor 300 unangenehmer, aber die Dynamik, man spürt das dann bei jemandem mit einer sozialen Angst schnell, wie unterschiedlich das dann ist, ja. Nein, also ist auch nur wieder einer von 17 Punkten. Aber man fragt das so. Und was du auch gesagt hast, Sebastian, diese typischen Ängste, also Angst, rot zu werden, sich zu erbrechen, sich peinlich zu machen, die sind ganz typisch. Das sind aber auch immer wieder die gleichen 7 Stück. Und das sind andere, als die Patienten mit einem Autismus meistens schildern, meine ich. So.
Ich glaube, was noch ein wichtiger Punkt ist, was Sebastian ja gerade meinte, eben mit diesem Situationsübergreifenden und dann eben auch zu gucken, wann hat sich das entwickelt, was waren vielleicht auch auslösende Ereignisse. Auch so ein bisschen im Hinterkopf zu halten, dass es eben auch beides gibt, ne? Also dass autistische Patientinnen auch Situationen berichten können, zum Beispiel, wo sie ganz unbedarft in der Kindheit, Jugend in Situationen reingestolpert sind, wo dann alle gelacht haben und sie es nicht gecheckt haben, was passiert hier eigentlich gerade, oder wo sie sich gerade irgendwie aus Sicht der anderen total falsch verhalten haben und wo ja dann natürlich auch eine gewisse gelernte soziale Ängstlichkeit mit einhergeht, dass man eben die Erfahrung macht, irgendwie ich kann mich irgendwie in sozialen Kontexten nicht so geschmeidig verhalten oder irgendwie ich tue was und dann kommt eine komplett andere Resonanz, als ich eigentlich gedacht hat. Das ist natürlich auch ein Feld, was ja auch nachvollziehbar gruselig ist.
Die Abgrenzung zu Zwangskranken ist meistens leicht, aber welche Fragen würden euch da als erste einfallen, mit denen man es schnell unterscheiden kann?
Also auch Zwangserkrankungen haben ja sowas Repetitives, was Gleichbleibendes im Kern. Es sind sehr gleichbleibende Symptome und wir haben halt diese Zwangsangstdynamik, die man ja dann schon auch erfragen kann. Also wenn ich jetzt Gedanken X oder Handlung Y unterlasse, dann wird es schlimm für mich. Und die finden wir bei Autismus eben klassischerweise nicht.
Ja. Und auch da sind es wieder sehr typische Sachen, also Kontrolle, Foto vom Backofen, dass er aus ist und so. Wenn diese sehr typischen Sachen kommen, dann ist es praktisch auch immer eine Zwangsstörung. Und wenn es was ganz anderes ist, dann kriegt man das Gefühl, da frage ich nochmal 2, 3 weitere Symptome ab. Aber die Zwangssymptome sind ja oft sehr, sehr einheitlich. Hände waschen, Kontrollen, Zählen. Und ja, bestimmte Dinge dürfen nicht aus einer bestimmten dürfen keine Abweichung haben, sonst löst es Angst aus und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Aber das ist meistens ziemlich klar in der Schilderung.
Ja, also wobei, da möchte ich vielleicht noch kurz, aber wir haben ja über Zwang gesprochen, aber gerade zum Beispiel aggressive oder sexuelle Zwangsgedanken oder ähnliches werden ja auch ganz häufig gar nicht berichtet und führen dann schon manchmal zu richtig, richtig komischen Blüten, die wirklich schwer anzugucken sind, weil dir eine Person gegenüber sitzt, die da auch gar nicht drüber sprechen möchte und dich da nicht ranlassen will. Und dann wird es echt schwierig. Das kann schon auch manchmal ganz schön knifflig sein.
Gibt es noch weitere Punkte im Rahmen der orientierenden Anamnese, wo ihr sagt, das ist ein guter Tipp? Das frage ich jetzt in Zukunft auch immer, seit ich das weiß.
Also Depressivität habe ich eingangs schon mal erwähnt, finde ich ganz wichtig. Ne? Wir haben natürlich eine wahnsinnig häufige Komorbidität und die Situation, dass eine Person eben Hilfe aufsucht, wird auch häufig eben durch eine depressive Symptomatik dann auch erst so richtig initiiert. Deswegen haben wir sehr häufig den Fall, dass wir beides vorliegen haben. Trotzdem versuche ich das immer nochmal abzugrenzen. Frage also depressive Kernsymptome, Stimmung, Freudfähigkeit, Antrieb, so Psychomotorik. Und auch da haben wir eben auch wieder bei Depressionen eine Dynamik. Eine Depression kennt einen Anfang, ein Autismus meistens nicht. Und das lässt sich auch raus untersuchen. Ja, was wir aber erleben können, ist, dass wir natürlich eine Depression haben, die autistischen Symptome nochmal verstärkt hat oder wie auch manchmal gerne sagen, exazerbiert und trotzdem, also dass eben beides gleichzeitig vorhanden ist. Das heißt, wir können einerseits eine Dynamik sehen, andererseits trotzdem so eine autistische Grundstruktur drunter, sind dann sicher kompliziertere Fälle, wo wir dann mit natürlich auch vielen, vielen Fragen antworten und das bearbeiten, um das gut zu klären.
Okay, also nach so vielen orientierenden Anamnesefragen hat man jetzt das Gefühl, hier könnte eine weitere Diagnostik hilfreich sein. Wenn jemand jetzt da ein paar Punkte eingesammelt hat und ein paar Punkte nicht eingesammelt hat, wie würde man denn jetzt so eine weiterführende Diagnostik machen? Wer will erzählen, wer es macht, wie sie es macht? Christa, wie sieht's bei euch aus? Wie ging es dann weiter?
Das kann sehr unterschiedlich sein, auch so ein bisschen abhängig von der Infrastruktur. Ne? Also man hatte ja früher diese Autismus-Sprechstunden, wo dann so eine Maschinerie anläuft, eine standardisierte Anamnese und Fragebögen ausgegeben werden und es dann im besten Fall noch eine Testung gibt. Das ist natürlich was je nach Kontext dann mehr oder weniger ausführlich oder intensiv abläuft oder auch ablaufen kann. Und auch so ein bisschen je nach Fragestellung. Also es gibt ja Leitlinien, wo steht, was zu einer Diagnostik alles dazugehören muss. Das ist eben eine ausführliche Anamnese, eine Fremdanamnese. Die Anamnese muss den und Fremdanamnese auch den Querschnitt sowie den Längsschnitt mit berücksichtigen. Und es gibt eben Fragebögen und es gibt eben auch so diese autismus-spezifische Testung, zum Beispiel diesen ADOS, der da wie häufig genannt wird. Und was da wichtig ist, auch gerade, weil sich das jetzt mehr so in die Praxen verbreitet, dass man einfach weiß, dass diese Testung nicht zur Diagnosestellung absolut notwendig ist. Weil das ist was, das ist eben sehr aufwendig, das muss man sich irgendwie anschaffen, das ist wahnsinnig teuer, da braucht es Schulungen, das ist sehr zeitintensiv, das ist auch sehr zeitintensiv in der Durchführung und das ist sowas, was an den Kliniken gerne gemacht wird und was wir hier auch machen und wo wir sehr gerne drauf zurückgreifen, wenn es irgendwie verfügbar ist und was eben aber eben auch laut Leitlinien kein notwendiger Bestandteil von der Diagnostik ist.
Ja, ich kann da ja auch noch mal ein bisschen aus dem Maschinenraum der ambulanten Psychiatrie berichten. Das ist das, was ich auch eingangs erwähnt hatte, diesen ADOS zum Beispiel. Das ist eben der Goldstandard für die Diagnostik. Ich persönlich hatte vor, mir den drauf zu schaffen und habe aber festgestellt, dass es A, wahnsinnig viele Kapazitäten kostet und B, auch den Eindruck, dass ich jetzt schon davor anfangen muss zu diagnostizieren, weil es sonst niemand macht. Und eigentlich ist ja in der aktuellen noch geltenden S3-Leitlinie, also sozusagen der bindenden medizinischen Empfehlung, die ist nicht mehr gültig, aber halt auch noch nicht aktualisiert, vorgesehen, dass man eine spezialisierte Spezialambulanz überweist. Und das hast du anfangs ja schon gesagt, ja, na, die gibt es de facto nicht mehr. Ja, es werden sogar Kapazitäten rückgebaut deutschlandweit. Deswegen braucht es jetzt pragmatische Lösungen. Ich beginne dann, nachdem ich das Screening hatte, erstmal mit zwei Fragebögen, die ich auch nach Verfügbarkeit ausgesucht habe, ehrlicherweise. Ich arbeite mit dem Autism Quotient, das ist 50 Fragen, ja, autismus-spezifische Traits. Da bildet man am Ende einen Summenscore und aus dem kann man dann einfach sehen, ja, wie hoch ist so die Wahrscheinlichkeit. Ja, man ordnet die Menschen dann irgendwie auf so einer Skala ein, ja, die einem anzeigt, da ist eine Wahrscheinlichkeit gegeben für das Vorliegen eines Autismus. Ne? Das ist explizit nicht beweisend. Und mit der Cambridge Behavior Scale, das ist so eine Fragebogen, der so emotionale Kompetenz erfasst. Auch da haben wir am Ende so einen Summenscore, der ist ganz gut, weil der Fragebogen sehr viele so Confounder verwendet, also viele Fragen, die eigentlich gar nicht für die Bewertung relevant sind. Ich finde, das ist deswegen gut, weil das meistens zu einem relativ ehrlichen Antwortverhalten führt. Und wenn der zum Beispiel niedrig ist, dann spricht das für ein eher geringe emotionale Verständnis, ja, und wenn der eine hoch ist, der andere niedrig, ja, dann habe ich für mich so den Anhaltspunkt, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt hier in eine langdauernde, spezifische Anamnese, die sich dann über mehrere Sitzungen erstreckt.
Mhm. Ja, also ich finde diesen Punkt wichtig, wenn wir, also gleich wollen wir noch darüber sprechen, wie wir es den Patienten mitteilen, aber du hast es jetzt schon gesagt, wir müssen irgendwie zur Kenntnis nehmen, dass es diese Spezialambulanzen nicht gibt, dass man nicht jeden Patienten wegschicken kann mit, ich kümmere mich nicht drum, das soll jemand anderes machen. Es gibt einfach niemand anderen. Und es ist auch nicht verboten. Wir stellen ja auch andere Diagnosen in der Psychiatrie mit einer guten Anamnese und wichtigen Zielfragen und einem Screening-Instrument. Also, und man muss ja am Ende nicht sagen, ich habe es jetzt für immer und alle Zeit in einen Topf eingetopft und da kommen sie auch nicht mehr raus. Sondern man kann ja sagen, das, was wir bislang so gemeinsam gesehen haben, spricht dafür und das spricht dagegen und das spricht für folgende Ausprägung. Und das muss ja möglich sein irgendwie, wenn man daran dann ausrichten kann, was für diesen Menschen hilfreich ist, weil es geht ja nicht nur darum, irgendein Etikett irgendwo hinzukleben, sondern mit ihm dann zu besprechen, welche Form von Therapie, Psychotherapie oder was immer hilfreich ist. Und dafür, das finde ich, muss man sich schon irgendwie trauen.
Und da, um vielleicht so ein bisschen hoffnungsvoll anzuschließen, machen wir ja im Prinzip die gleiche Bewegung, die wir vor ein paar Jahren auch mit dem Thema ADHS-Diagnostik hatten. Ne? Also das war ja vor 10, 15 Jahren auch noch was, wo viele Kolleginnen gesagt haben, das traue ich mir nicht zu, da kenne ich mich nicht gut genug aus, da möchte ich, dass die Leute an die Unikliniken und an die Spezialsprechstunden gehen, und waren dann irgendwie nach und nach vor so eine Realität gestellt, dass man gesagt hat, hier Leute, das tut es so nicht mehr und das muss irgendwie in den Praxen stattfinden. Und da erlebe ich schon einen sehr klaren Wandel, dass das jetzt auch viele so machen und auch viele so als zu ihrem normalen Handwerk zugehörig empfinden. So in Workshops und so, dass da einfach auch viele Leute Erfahrung mit haben und das machen. Und ich glaube, dass es die Bewegung jetzt beim Thema Autismusdiagnostik auch braucht, das einfach irgendwie breit aufzustellen und dann den gleichen Mut da nochmal aufzubringen. Gleichzeitig muss man sagen, so die Leute, die jetzt niedergelassen sind, die haben natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass das in der Ausbildung einfach sehr, sehr wenig vorkommt bei vielen. Und dass, wenn man jetzt nicht zufällig auf einer entsprechenden Station mal während der Weiterbildung war, dass viele das sich da auch erstmal so von Anfang an rantrauen müssen und erstmal probieren müssen auch. Also da kann man sicherlich noch ein bisschen nachbessern, was auch so Trainingsmöglichkeiten angeht.
Ja. Und als letzten Punkt für die heutige Aufnahme will ich nochmal mit euch drüber sprechen, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wenn ihr dann die Diagnose mitteilt. Also wir machen uns voll den großen Aufwand, diese Diagnose zu stellen. Und wenn man es dann mit den Patienten bespricht, wie läuft das bei euch so erfahrungsgemäß ab? Erzählt mal.
Also bei mir ist es immer ein sehr emotionaler Moment, der auch für mich immer besonders ist, weil sich in dem Moment ganz viel erklärt. Und die meisten, also 99% sind wahnsinnig entlastet und kriegen auch gleich so eine sekundäre Belastung, ja, weil sie natürlich sich denken so, oh Mann, ja, was ist da eigentlich alles passiert, ja, was ist mein ganzes Leben lang mit mir passiert. Die Diagnose ist häufig eine Anerkennung einfach abweichender Bedürfnisse und eine Anerkennung von einer Andersartigkeit. Ich finde es auch immer sehr wichtig, das dann auf eine ganz wertschätzende Art und Weise zu erklären, stärkenorientiert. Und das ist auch das, was es ist, ne? Es ist eine andere Struktur. Ja, Menschen sind einfach unterschiedlich. Das ist die banale Erkenntnis daraus. Ja, und es erhalten Menschen, die sich ihr ganzes Leben lang falsch, unverstanden, gefühlt haben, die sich die Schuld gegeben haben an verschiedensten Situationen, am Scheitern und an sonst was, eine plausible Erklärung dafür, warum das so ist. Und das ist wahnsinnig intensiv und es führt auch manchmal erst zu ganz viel Trauer. Das ist was, was in vielen verschiedenen Phasen angeht und es dauert auch Jahre an. Aber gleichzeitig ist es so wichtig, diese Diagnose zu bekommen. Was ich auch erlebe, ist, dass ich häufig unter der Diagnose bleibe. Also dass Menschen mich aufsuchen mit der Frage, habe ich Autismus? Und ich sage so, könnte sein, könnte nicht sein. Wir müssten es einfach sehr ausführlich herausfinden, wie groß ist der Leidensdruck, dass wir das jetzt so machen. Und dann stellen wir fest, also es ändert sich jetzt durch diese Diagnose in dem speziellen Fall vielleicht gar nicht so viel, ja, sondern es geht eher um so ein inneres Narrativ, darf ich so sein, wie ich bin? Und das kriegt man auch ohne die Diagnose hin. Die Diagnose ist allerdings notwendig, wenn wir Hilfen aktivieren wollen. Ne? Es ist ja im deutschen Gesundheitssystem einfach eine Diagnose ist der Schlüssel zu Leistungen oder zum Zugang zu Leistungen. Und das kann dann schon auch in manchen Situationen notwendig sein. Aber da wir eben bei Autismus-Spektrum von einem Spektrum sprechen, gibt es auch viele Menschen, die eben mittelgradig oder leicht betroffen sind und nicht notwendigerweise diese Diagnose brauchen als Code in ihrer Akte, sondern die für sich eine plausible Erklärung benötigen.
Ich glaube, dieser Diagnostikprozess, der dauert ja eben auch länger, weil er ja auch relativ intensiv ist und man eben differenzialdiagnostisch sehr gut gucken muss. Und die Zeit nutzen PatientInnen ja auch, sich damit auseinanderzusetzen und mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir regen ja auch so dazu an, schon mal selber auch zu gucken, was habe ich da für ein Bild von, was trifft, wo sehe ich mich nicht. Das finde ich dann nochmal am Abschluss der Diagnostik auch nochmal so einen wichtigen Punkt, nochmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Was für ein Bild haben PatientInnen eigentlich? Dann und wo brauchen Sie vielleicht nochmal auch so ein bisschen Unterstützung, manche Sachen einzusortieren? Und diesen Punkt mit dem, was ist, wenn ich unter der Diagnose bleibe, das ist, glaube ich, genauso wichtig. Also wie gehe ich auch mit Nicht-Diagnosen um? Weil das ja eben, hat es ja eingangs auch schon mal angesprochen, dass es ja auch oft den Fall gibt, dass Patientinnen eigentlich schon mit der fertigen Idee in eine Diagnostik kommen. Und das dann häufig auch nochmal so ein bisschen Sortierungsarbeit braucht. Was ist denn, wenn wir jetzt nicht zu dem Abschluss mit der Diagnose kommen? Und dass das auch nicht heißt, dass dann die Schwierigkeiten nicht da sind oder dass man sich dann ab dann einfach mal nicht mehr so anstellen sollte oder so. Ich finde, das ist häufig was, wo Patientinnen mehr mit zu strugglen haben.
Ja. Also das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Also während man die Diagnostik macht und das dann im Team bespricht, dann sagen die einen, ja, das ist ein Autismus und die anderen sagen, nein, das ist kein Autismus. Und im Gespräch mit dem Patienten ist es ja immer so, man sagt dann, naja, also hier haben sie Stärken in besonderer Art, die andere nicht haben und hier reagieren sie ein bisschen anders als andere Menschen. Und dann sagen die Patienten ja immer, ja, ich weiß schon, dass ich da besonders bin, das ist mir ja schon lange klar. Aber eigentlich kam ich ja auch wegen einer depressiven Episode hin. Ich habe hier während des Aufenthaltes gut verstanden, dass mich Sachen, die ich jetzt erlebt habe, besonders stressen, weil ich so bin. Und ich habe hier aber auch schon gelernt, wie ich damit besser umgehen kann. Und ja, finden Sie jetzt, ich habe Autismus, ja, okay, gut, also ein bisschen finden Sie, ja, finde ich auch. Also die Patienten sehen es oft gar nicht so dramatisch und sind auch meistens nicht besonders überrascht. Und diese Abgrenzung neurotypisch, neurodivergent, die ist ja eben nicht irgendwie so, also die ist ja sehr richtig. Also die Menschen sind einfach anders, aber ja nicht schlechter. Ja. Und damit kommt man auch sehr gut weiter im Gespräch. Also ich finde das Gespräch dann oft gar nicht so dramatisch, wie wir es vorher immer so antizipiert haben. Und dass man mal überhaupt ein Erklärungsmuster bekommt, warum man früher gehänselt wurde, jetzt Schwierigkeiten hat und manchmal Sachen nicht versteht, die andere sagen, müsste man verstehen im ersten Zugang, das ist schon entlastend für viele. Das habe ich auch schon immer wieder gehört. Sebastian, Christa, die Zeit verlangt, weil die typische Pendelstrecke jetzt zu Ende ist, dass wir das Thema abschließen. Wir haben aber auch sehr viel zum Thema Diagnostik der Autismus-Spektrum-Störung besprochen, wo ich sehr viele praktische Sachen gehört habe, die ich gut anwenden kann in der Zukunft. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns mal auf iTunes, denn dann finden uns andere auch. Und schreibt mal einen Kommentar, dass ihr jetzt noch gerne was zur Therapie hören würdet, denn das ist ja genauso spannend wie Diagnostik oder was immer ihr sonst zu den Kommentaren schreiben wollt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und von mir aus schon mal bis bald.
Vielen Dank, Jan. Bis bald.
Danke, ciao.
Ciao.